HR Info. Netzwelt.
Für die Mobilität der Zukunft ist Vernetzung die Grundlage schlechthin. Und darum steht das Thema vernetztes Fahren in diesem Jahr auf der Automobilmesse IAA in Frankfurt wieder ganz zentral im Mittelpunkt der Ausstellung. Die Digitalisierung der Verkehrssysteme hält für die Gesellschaft enorme Chancen bereit, sagt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Welche das sind und wie und ob das vielleicht jetzt schon irgendwo funktioniert, ist das Thema heute in HR Info Netzwelt direkt von der IAA. Mein Name ist Udo Langenohl. Um den Durchblick im Digital-Dschungel der Mobilitätsvernetzung nicht zu verlieren, helfen mir heute Lars Hofmann und Roman Warschauer. Die beiden sind Reporter des Hessischen Rundfunks und begleiten seit vielen Jahren die Automobilbranche und natürlich auch die IAA. Lars, wenn du den Begriff vernetztes Fahren hörst, woran denkst du da? Was fällt dir dazu ein?
Das ist mir tatsächlich auf dem Weg zur Messe so gegangen. Da habe ich daran gedacht, was das bedeuten könnte. Ich bin mit dem Fahrrad quer durch Frankfurt gefahren und habe mir dann vorgestellt, wenn jetzt diese vernetzten Autos tatsächlich unterwegs wären, das würde ja auch bedeuten, dass die in der Regel mit Batterien fahren, teilweise sogar sollen die mit Brennstoffzellen fahren, dann hätte ich mir diesen ganzen Gestank und den Lärm ersparen können. Das erhoffe ich mir davon tatsächlich. Und in der Vorstellung ist es tatsächlich auch ein bisschen dahingehend, dass einfach weniger Verkehr da ist, weil alles, was so für mich mit vernetztem Fahren, autonomem Fahren zusammenhängt, bedeutet, dass nicht jeder mehr das eigene Auto hat, sondern dass man sich die Autos eher teilt, dass das wie kleine Busse sind, die mehr oder weniger selbstständig durch die Gegend fahren und man reinspringen kann, wann und wo man will. Das ist so meine Vorstellung und auch ein bisschen meine Hoffnung dabei.
Selbe Frage geht an Roman Warschauer. Woran denkst du bei vernetztem Fahren? Jetzt auch mal ein bisschen mit Blick auf die vielen E-Roller, die man ja seit ein paar Monaten hier in Frankfurt sieht.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr weit gefasster Begriff, der nicht so ganz klar definiert ist am Ende auch. Vernetztes Fahren, das ist zunächst mal schon ganz einfach für mich der Austausch von Daten zwischen Fahrzeug und der Umwelt, um es mal ganz allgemein auszudrücken. Also es kann die E-Mail sein, die ich im Auto erhalte oder die Musik aus der Cloud, die ich mir vielleicht im Auto anhöre. Das können sehr genaue Verkehrsdaten sein, die im Navigationssystem eingebunden werden. Das geht über das eigene Auto, das andere Verkehrsteilnehmer warnt, wenn ich zum Beispiel wegen einer Panne die linke Spur auf der Autobahn blockiere, bis dahin, dass Autos sich dann untereinander koordinieren, wie sie den Verkehrsraum am besten nutzen. Also wirklich eine riesen Bandbreite.
Vernetztes Fahren hat ja viel mit Funktechnologie zu tun und damit, dass die verschiedenen Verkehrsteilnehmer miteinander kommunizieren, sich austauschen, und zwar in Form von Maschinenkommunikation. Autos, Roller, Busse und so weiter, das sind ja alles Maschinen. Das Auto spricht Straßenbahn, die Straßenbahn versteht die Ampel, der Bus spricht U-Bahn und Autos sprechen natürlich eine Autosprache. Da stecken eine Menge Herausforderungen drin an die Industrie, an Ingenieure, an Entwickler. Es gibt Testfelder in Städten, aber auch an Autobahnen. Roman, wo sind wir denn da im Moment? Woran wird geforscht?
Ja, ganz genau. Ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, viele Themen, an denen da geforscht wird. Da beschäftigt sich dann zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit einer intelligenten, vernetzten Kreuzung. Also die Ampel, die mit dem selbstfahrenden Auto kommuniziert, oder eine automatisierte, bessere Koordination von Linksabbiegern. Denn diese Linksabbieger, die sind besonders gefährlich sozusagen in so einem Kreuzungsszenario. Und dann müssen auch noch die Radfahrer und die Fußgänger irgendwie integriert werden. Möglicherweise kriegen die ganz aktuelle Informationen auf ein Smartphone. Da kann man sich ja vieles vorstellen. In Hessen gab es auch immer wieder Projekte und gibt es immer wieder Projekte, etwa zum autonomen Fahren mit höheren Geschwindigkeiten auf den Autobahnen rund um Frankfurt auch, also wirklich im dicken Verkehr. Und im Großen und Ganzen geht es natürlich darum, Stichwort Big Data, die vielen Daten, die man aus den Autos, von den Smartphones, die in diesen Autos sich befinden, oder auch von Sensoren entlang der Straße, diese Daten, die man bekommt, dass man die gut kombiniert und daraus dann zum Beispiel den Verkehrsfluss optimiert, dann zum Beispiel über Verkehrsleitsysteme.
Wie weit, die Frage geht an Lars Hofmann, ist das denn im Moment schon umgesetzt? Und zwar in dem Sinne, dass Vernetzung der Verkehrsteilnehmer jetzt jenseits von Forschung und Pilotprojekten schon funktioniert.
Das ist tatsächlich, sage ich mal, noch sehr, sehr dürftig im Realbetrieb. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass natürlich Autos schon teilautonom fahren, Assistenzsysteme haben, also diese Kamera, diese Lasersysteme eingesetzt werden, um die Spur zu halten, um auf Hindernisse zu reagieren. Die können auch im Realbetrieb auf der Autobahn schon abbremsen. Das gibt es alles. Das ist teilweise natürlich noch sehr, sehr teuer. Aber das ist ja noch nicht wirklich das vernetzte Fahren. Mhm. Es gibt aber tatsächlich auch konkrete Testfelder. In Berlin an der Charité fahren so kleine Büsschen rum, die fahren autonom, aber das ist ein abgegrenztes Gebiet, da fahren keine anderen Fahrzeuge, da können die sich schon bewegen, relativ frei, die wissen aber genau, wo sie da langfahren sollen. Das Ganze gibt es auch schon ein bisschen weitergehend, zum Beispiel in Rotterdam, da wird ein Wohngebiet verbunden mit einer U-Bahn-Station, mit einer Busstation, aber auch das Gebiet ist tatsächlich noch abgesperrt und für diese Autos freigehalten. In Dubai läuft das Ganze schon seit 9 Jahren. Die Fahrzeuge können sogar bis zu 40 Stundenkilometer schnell fahren, also nicht nur Schritttempo. Mhm. Da ist also schon ein bisschen Bewegung drin. Das ganz große Problem hierzulande ist, dass diese Autos noch keine richtige Freigabe für den eigentlichen Straßenverkehr haben, auch weil bei der ganzen Sache Unmengen von Daten hin und her übermittelt werden müssen, in Echtzeit. Und dafür ist die Infrastruktur in den Städten, entlang der Straßen, entlang der Autobahn im Moment einfach überhaupt noch nicht ausgerichtet. Das ist im Moment das ganz große Problem bei der Umsetzung.
Mhm, du hast es gerade erwähnt, es fehlt, es mangelt an Infrastruktur. Es geht dabei nicht um Teer und Asphalt, es geht um Technik im Auto, Technik in dieser Infrastruktur. Wie sieht das im Einzelnen aus? Also wo muss externe Technik in welcher Form aufgebaut werden, damit Vernetzung möglichst zeitnah Wirklichkeit wird?
Es gibt ja schon ich sag mal, solche Zentralen, wo viele Daten zusammenlaufen müssen, Verkehrsleitzentralen beispielsweise, aber vielleicht sogar auch Wetterstationen, Wetterzentralen, die diese Daten dann aber auch wieder zurückverteilen müssen an Autos, an andere Verkehrsteilnehmer, an Fahrradfahrer, wie Roman eben schon gesagt hat, an Rollerfahrer und die ganzen Autos, die ganzen Räder, die ganzen Verkehrsteilnehmer müssen eben auch Daten sammeln, Daten weiter vermitteln und da muss an allen Ecken und Enden diese technische Infrastruktur errichtet werden, entlang der Straßen, an den Kreuzungen und das ist ein riesiger, auch finanzieller, nicht nur logistischer Aufwand und der ganz große Haken bei der ganzen Sache ist im Moment ja auch diese Datenübermittlung ist ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland. Mhm. Wir sprechen über 5G und selbst das wird schwierig, das heißt teilweise kann man gar keine Telefonverbindungen aufbauen auf dem Land, also von daher nicht mal diese Grundvoraussetzung für die Datenübermittlung ist hier im Moment soweit, deshalb sind viele Hersteller auch so weit gegangen, dass sie vor allem in Asien, in den USA versuchen, mit Städten in Kontakt zu kommen, um eben solche Systeme da überhaupt erstmal einzurichten. Da ist man schon etwas weiter.
Bleiben wir mal beim Thema 5G, vernetztes Fahren. Ist ohne 5G nicht denkbar. 5G ist der neueste Mobilfunkstandard. Die Frequenzen wurden im Frühjahr von der Bundesnetzagentur versteigert. Die Mobilfunkfirmen können jetzt damit beginnen, diese Netze aufzubauen, nachdem in der vergangenen Woche ein Streit um Frequenzen zwischen zwei Anbietern von der Bundesnetzagentur beigelegt wurde. Warum, Roman, spielt 5G so eine wichtige Rolle beim vernetzten Fahren?
Also wenn wir in der letzten Zeit immer was von 5G gehört haben, dann war ja oft davon die Rede, ja, damit ist noch schnelleres Internet möglich, also dass ich noch schneller sehr große Datenmengen transportieren kann. Aber das ist gar nicht der alleinige Vorteil von 5G, sondern was ein großer Fortschritt bei 5G ist, sind die sehr kurzen Latenzen. Also wenn ich eine Anfrage stelle, bis dann die Antwort kommt sozusagen aus dem Internet. Also die Laufzeit dieser Datenpakete, die ist eben sehr, sehr kurz. Und das braucht man, wenn man zum Beispiel sekundenschnelle Entscheidungen irgendwie treffen muss und dafür eben Daten aus der Cloud irgendwie braucht. Dann braucht man eben diese sehr extrem kurzen Laufzeiten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist 5G auch sehr flexibel, was zum Beispiel die Größe der Module angeht, die in den Fahrzeugen und auch in der Infrastruktur verbaut sind. Die können teilweise sehr energiesparend gebaut werden. Und das ist natürlich wichtig, wenn man sie zum Beispiel entlang der Straße installieren muss. Also 5G ist einfach einfach ein sehr viel flexibleres System als früher, das man eben braucht, damit Autos verlässlich untereinander kommunizieren können, schnell untereinander kommunizieren können oder eben auch mit der Straße und mit den dahinterliegenden Verkehrszentralen, mit der Cloud, um es mal so ein bisschen nebulös zu halten.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt von der internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt mit den HR-Reportern Lars Hofmann und Roman Warschauer. Roman, 3/4 aller Transporte auf deutschen Straßen laufen mit Pkw und Lkw. Zu den Transporten gehört auch das Fahren mit Personen im Auto, also das, was wir alle kennen, der tägliche Pendlerwahnsinn. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erhofft sich vom vernetzten Fahren, das Chaos auf den Straßen, das wir jeden Tag erleben, so ein bisschen einzudämmen. Wie soll denn das gehen?
Also die große Hoffnung ist tatsächlich, je besser die Fahrzeuge untereinander kommunizieren und mit der Infrastruktur kommunizieren, also mit der Straße, je mehr Fahrzeuge das dann auch tatsächlich tun, dass man dann ein immer besseres Bild von dem Verkehrsfluss bekommt und dass man darüber dann den vorhandenen Verkehrsraum, die Straßen, die Autobahnen sehr viel effizienter nutzen kann. Eben je besser Lastwagen, Autos und so untereinander kommunizieren können. Die Idealvorstellung ist ja so ein bisschen, dass dann selbstfahrende Autos in einer ewigen Kolonne hintereinander fahren, dicht auf dicht, Stoßstange auf Stoßstange, aber es kommt zu keinem Stau und es kommt auch zu keinen Unfällen. Das ist sozusagen die Idealvorstellung. Es gibt ja schon so konkretere Überlegungen, dass man das mit Lkw macht, die sowieso immer in einer Reihe auf der rechten Spur fahren. Das ist sozusagen das Endziel, wenn man so will.
Die Überlegungen gehen ja aber tatsächlich auch noch sehr viel weiter. Es gibt ja auch Zulieferer, vor allem auch die an Systemen arbeiten, dass diese autonom und vernetzt fahrenden Autos unterm Strich weniger werden. Das heißt, dass die Straßen auch dadurch entlastet werden, dass die Innenstädte dadurch entlastet werden, dass eben das eine Auto nicht mehr nur mich zum Beispiel zur Arbeit fährt, sondern danach dich auch noch nach Hause bringt und dann vielleicht den Roman noch zum Sport fährt, sozusagen mehrere Aufgaben abdeckt. Es gibt einen Hersteller aus Osthessen, EDAG, die haben hier so eine Studie vorgestellt, da sollen die Autos sogar mit verschiedenen Werkzeugen ausgerüstet werden. Das heißt, sie können Personen transportieren, sollen dann aber auch in den Park fahren können, da Hecken schneiden. Sie sollen im Winter vielleicht auch eine Straße räumen können. Also, dass diese einzelnen Fahrzeuge sehr viel mehr Aufgaben erledigen können und dadurch auch die Städte entlastet werden.
Und ich möchte dann auch gleich noch was dazu beitragen, weil Lars, du hattest das Fahrrad erwähnt und Udo, du hast auch schon mal den Elektroroller erwähnt. Und wenn man darüber dann auch noch den öffentlichen Personennahverkehr oder andere alternative Transportmittel dann auch noch intelligent verknüpft, dann ist eben die Hoffnung, dass man im großen Stil die Verkehrsprobleme lösen kann und sie dann auch möglicherweise noch sehr viel umweltfreundlicher als heute darstellen kann.
Also das Fahrzeug, das Hecken schneidet und den Schnee wegräumt von meinem Haus, das würde ich sofort nehmen. Künstliche Intelligenz, KI, spielt ja dabei eine ganz wichtige Rolle. Denn diese Systeme, die sollen ja lernen, Verkehrsflüsse anzupassen, ohne dass ein Mensch in diese Regelungssysteme eingreift, dass sozusagen die Fahrzeuge selbst reagieren und agieren. Gibt es dafür schon Beispiele, die in diesem Jahr auf der IAA zu sehen sind?
Also bei KI fällt mir jetzt tatsächlich nur was ein, was jetzt gar nicht so ganz direkt was damit zu tun hat, aber zum Beispiel Sprachassistenten in Autos, die waren früher sehr umständlich zu benutzen. Man musste genau wissen, wie man mit ihnen spricht. Man muss sehr deutlich mit ihnen sprechen. Und mittlerweile kann man sehr viel einfacher mit ihnen kommunizieren, einfach weil diese Systeme auch die Cloud wiederum verwenden, künstliche Intelligenz und auch dazu lernen, dass sie den Fahrer wirklich kennenlernen und irgendwann einfach wissen, was er für Bedürfnisse hat und ihm dann möglicherweise auch einfach bessere Vorschläge in Zukunft macht. Und das kann sich dann natürlich auch wieder auf die Verkehrsführung auswirken, weil man weiß, der ist auch durchaus bereit, mal auf die U-Bahn umzusteigen oder vielleicht mal einen Leihfahrer zu nehmen.
Und alle Hersteller, alle Zulieferer sitzen natürlich auch an Lasertechnologien, an sonstigen Sensoren, damit die Autos mit verschiedenen technischen Möglichkeiten die Umwelt überhaupt erfassen können, reagieren können. Und das gibt es für den Realbetrieb schon, diese Assistenzsysteme, da wird das eingesetzt. Aber immer mehr setzen auch darauf, das tatsächlich in autonom fahrende Autos einzubauen. Die stehen oft hier rum, weil die einfach auf dem Gelände gar nicht fahren können, weil hier gar kein Platz dafür ist. Aber sie können es schon, zumindest in abgeschirmten Testbereichen.
Das hast du getan. Du bist mit einem autonomen Bus gefahren. Du hast gerade diese Sensorik erwähnt. Und was du dabei erlebt hast, das hören wir uns jetzt mal an.
Mein Name ist André Hohm von Continental. Ich bin Leiter des Bereiches fahrerlose Mobilität hier in Frankfurt.
Wir sind jetzt eingestiegen. Wo drin sitzen wir hier?
Wir sitzen hier in unserem Cube. Das ist eine Abkürzung für Continental Urban Mobility Experience. Wir treten damit ein in den Bereich der fahrerlosen Mobilität, von dem wir uns einen sehr vielversprechenden Teil zukünftiger Mobilität versprechen. Continental bildet ja auch heute schon die Grundlage, Technologien für heutige Fahrzeuge, und wenn es in Zukunft Robotaxis wie dieses hier gibt, ohne Fahrer, ohne Lenkrad, ohne Bremspedal, dann soll die Technologie auch von uns kommen.
Wenn wir jetzt losfahren, wohin geht's dann?
Wir fahren ja einmal um die Halle, und das ist auch kein künstlicher Anwendungsfall. Diese Fahrzeuge, die wirklich fahrerlos unterwegs sind, werden aus unserer Sicht typischerweise anfangen, einen Mobilitätsnutzen zu bringen in Gebieten wie Campusgeländen, wie große Industrieparks oder auch wie ein Messegelände, was wir jetzt hier vor uns haben.
Klassisches Auto startet man mit dem Schlüssel. Wie geht's jetzt los?
Hier geht's los, indem wir hier die Tür schließen, und dann fährt das Auto automatisch los. Es gibt vorher noch ein akustisches Signal, dass auch alle informiert sind, die vor dem Auto spazieren gehen, und dass es hier zu keinen Verwirrungen kommt.
Es klingt bisschen wie in der Straßenbahn, macht auch so ein ähnliches Geräusch hier beim Anfahren. Reagiert das Auto jetzt komplett alleine? Vor uns geht ein Mann über die Straße, ein Auto steht noch im Weg. Das macht das Auto jetzt alles alleine?
Genau, Sie können also völlig unbesorgt sein. Das Fahrzeug hat verschiedene Sensoren, Laser-, Radar- und Kamerasensoren, nimmt wahr, was um das Fahrzeug herum passiert. Und wenn jetzt da ein Fußgänger beispielsweise über die Kreuzung, über die Straße gehen möchte, dann kennt das Fahrzeug das und hält rechtzeitig an.
Macht das Auto das alles mit den eigenen Systemen, mit den eigenen Sensoren, Kameras, oder bekommst du auch von außen Informationen? Ist es so gesehen vernetzt?
Für diesen Pilotfall hier macht das Fahrzeug das komplett alleine. Es benutzt eine hochgenaue Karte dieser Umgebung hier. Das heißt, es weiß also über das Gebiet, in dem es herumfährt. Zukünftig, wenn wir zum Beispiel über komplexe Kreuzungen fahren, ist es aber natürlich wichtig, dass das Fahrzeug mit dieser Infrastruktur kommuniziert, um da einfach zu wissen, was gerade passiert. Also ist eine Ampel rot, ist eine Ampel grün? Diese Informationen können wir also von außen über eine mobile Datenverbindung hier in das Fahrzeug hineinleiten.
Woher müssen da überall Daten kommen? Das können Verkehrsleitzentralen sein, das können Wetterdienste sein, das können andere Autos sein, vielleicht sogar Fußgänger?
Absolut. Es gibt ja heute schon viele Initiativen, dass Städte Informationen sammeln über die Bewegungsmuster der Mobilitätsteilnehmer in ihrem Gebiet. Und solche Informationen sind für so ein automatisch fahrerlos fahrendes Fahrzeug natürlich extrem wertvoll.
Wenn wir jetzt hier über das IAA-Gelände fahren, um Halle 10 drumherum, gibt es ja wahrscheinlich auch Punkte, wo das Auto anhält. Hält es automatisch an bestimmten Punkten an oder reagiert es auch, ich sag mal, freundlich, dass es beim Anhalten niemandem im Weg steht, keinem anderen Auto im Weg steht, das vielleicht aus einer Einfahrt kommen will?
Wir nähern uns ja hier diesem Bereich fahrerloser Mobilität, und der erste Anwendungsfall ist hier auf einem kontrollierten Gelände. Das heißt, wir haben also einen Bereich, in dem dieses Fahrzeug operiert, was eigens für diesen Zweck reserviert ist. Ja, und so haben wir jetzt hier nicht völlig überraschenden Verkehr, beispielsweise durch einen LKW, der jetzt gerade eine Lieferung macht. Aber das Fahrzeug reagiert natürlich auf all diese Elemente und würde da immer anhalten, sodass das Fahren immer sicher ist. Sicherheit ist hier oberste Maxime.
Jetzt steht vor uns ein großer Betonklotz, die ja überall auf dem Gelände stehen, aus Sicherheitsgründen. Und da macht das Auto dann automatisch einen Bogen drum?
Absolut. Das Fahrzeug erkennt seine Umgebung durch eine hochgenaue Karte. Man erkennt diese Dinge wieder durch die eigenen Sensoren, weiß somit genau, wo es ist und wie es zum Beispiel auch um ein solches Hindernis herumfahren kann.
Damit das dann auch im, wie Sie sagen, komplexen Straßenverkehr mit Ampeln, mit Fußgängern, mit Fahrradfahrern, mit anderen Autos unterwegs sein kann, ist wahrscheinlich das Entscheidende, dass ein Austausch von riesigen Datenmengen stattfindet und auch möglich ist?
Richtig, also wir haben eine Kommunikation des Fahrzeuges mit dem, zum Beispiel mit dem Flottenmanagement. Ja, das sind aber relativ wenige Daten, die hier kommuniziert werden. Aber das Fahrzeug an sich durch die ganzen Sensoren erzeugt natürlich eine Menge an Daten, die aber typischerweise vom Großteil her im Fahrzeug verarbeitet werden.
Jetzt hatten wir während der Fahrt einen, weiß gar nicht, Fahrer ist es ja nicht, einen Sicherheitsbeauftragten dabei, der hätte im Zweifelsfall das Fahrzeug auch stoppen können. Sie sagen, das ist in einem kontrollierten, in einem organisierten Bereich. Wann ist es denn möglich, dass man tatsächlich auch im Straßenverkehr so autonom, so vernetzt fährt?
Für uns ist der erste Schritt Richtung fahrerlose Mobilität klar, dass wir die Technologie so weit entwickeln, dass wir auf diesen Sicherheitsbegleiter verzichten können. Das sehen wir so etwa im Zeitbereich 2021, 2022, aber immer noch in kontrollierten Geländen. Das ist also der logische erste Schritt in dieser Art der Mobilität. Wenn wir dran denken, solche Fahrzeuge beispielsweise in großen Städten statt heute existierender Taxiflotten zu haben, das wird sicherlich noch mehr als 10 Jahre dauern, bis man das hier im normalen Mischverkehr erleben wird.
Wir sind jetzt wieder angekommen. War das eine normale Fahrt?
Das war eine ganz normale Fahrt. Sie haben das auch selbst erlebt. Ja, es gab keine seltsamen Zuckungen oder unmotivierten Bremsungen. Das war einfach eine ganz normale, komfortable Fahrt. Und wenn Sie das jetzt im Rahmen Ihrer normalen täglichen Mobilität hätten nutzen können, dann können Sie ja zum Beispiel auch die Zeitung lesen und das hätten Sie ohne Probleme tun können. Das ist also eine ganz unaufgeregte Art der Mobilität und das ist genau das Ziel, was wir ja auch mitverfolgen.
Lars, als ich mir im Frühjahr ein neues Auto abholte, da sagte die Frau, die mir den Schlüssel überreichte, hier haben Sie den Zugang zu Ihrem Computer mit angeschlossenem Verbrennungsmotor. Ich habe den Eindruck, die gute Frau hatte damit nicht ganz Unrecht. In dem Wagen werkeln jede Menge Rechner, unglaublich viel Sensorik. Wir haben das gerade auch in der Reportage gehört, als du mit dem Bus unterwegs warst. Ist das mittlerweile Standard bei Neuwagen?
Das muss man so sagen, dass das im Grunde genommen, aber das ist ja ein Trend, schon mehrere Jahre anhält, rollende Computer sind. In den Autos sind Computer eingebaut, es sind riesige Computerprogramme, die die ganzen Autos an allen Ecken und Enden betreiben. Die Werkstätten arbeiten ja weniger mit irgendwelchen Schraubenziehern als eben doch auch selber mit einem Computer und USB-Kabeln. Das ist tatsächlich eine Entwicklung und das ist natürlich auch die Grundlage dafür, dass diese Autos dann mit anderen Autos, mit anderen Teilnehmern, Verkehrsteilnehmern kommunizieren können. Da muss man dann natürlich die Schnittstellen nach außen irgendwie noch einrichten. Das ist ein ganz, ganz großes Thema für alle. Das ist nämlich das Sicherheitsthema. Kann so ein Auto von außen gekapert werden? Können Hacker den Verkehr blockieren, da irgendetwas unterbinden? Da sitzt man dran. Das ist aber auch ein ganz großes, kompliziertes Feld. Und alle Hersteller, alle großen Zulieferer, egal ob das Bosch ist, Continental, ZF, arbeiten da zum Beispiel jetzt auch tatsächlich mit so IT-Sicherheitsfirmen zusammen. Continental hat gerade eine israelische Firma übernommen, um eben hier auch Know-how in Sicherheitsfragen, IT-Sicherheitsfragen sich einzukaufen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung bei dieser ganzen Sache.
Roman, welche Aufgaben übernehmen denn diese ausgeklügelten Rechnersysteme, von denen wir jetzt viel gehört haben? Mal abgesehen von der Vernetzung noch, was müssen die leisten? Ich denke dabei gerade ans autonome Fahren. Was müssen diese Systeme können?
Genau, die müssen doch mal sehr viel mehr können als das, was der Computer, der jetzt bei dir im Auto steckt, heute kann, gerade wenn es ums vollautonome Fahren geht, also dass du wirklich die Augen schließen kannst, wenn du zur Arbeit fährst beispielsweise. Wenn es darum geht, dann muss die Leistung nochmal deutlich höher werden. Ein Entwickler hat mir hier gesagt, im Vergleich zu dem, was jetzt in so einem Auto steckt, bei einem vollautonomen Fahren, je nach System kann das die 1000-fache Rechnerleistung sein, die da benötigt wird. Und auch schon in diesen teilautonomen Systemen, die es eben jetzt schon gibt in Form von Assistenzsystemen, die ja sozusagen die einzelnen Vorstufen zu dem vollautonomen Fahren sind. Auch da ist natürlich schon Rechenleistung gefragt, wenn man sich überlegt, es gibt ja Bremsassistenten, die zum Beispiel auch jetzt schon erkennen, dass ein Fußgänger auf die Straße läuft. Gerade im innerstädtischen Bereich sind so viele Informationen, die da zusammenkommen, dass da das Auto da nicht ständig falsche Notbremsungen macht, ist halt ganz wichtig, damit der Fahrer oder der Nutzer des Autos diesen Assistenten auch überhaupt noch irgendwie akzeptiert. Und da muss eben dann dieses System sehr, sehr schnell reagieren und es dauernd überwachen. Von daher sind da wirklich sehr viele Daten, die in so einem Auto dann verarbeitet werden. Teilweise auch dann eben wiederum, dass man sie an die Cloud gibt und da weiterverarbeitet. Aber auch da heißt es eben, wenn es hart auf hart kommt, dann muss die Entscheidung im Auto fallen, weil dann hat man sozusagen nicht mehr die Zeit, nochmal mit der Cloud zu kommunizieren oder will sich dann auch gar nicht auf diese Daten dann oder auf diese Ergebnisse verlassen.
In Frankfurt fährt ja in Kürze ein autonomer Kleinbus, ganz ohne Fahrer, am Mainufer seine Runden. Lars, du warst selbst auf der IAA unterwegs mit so einem autonom fahrenden Bus, das haben wir vorhin gehört. Wie fügen sich diese autonomen Systeme, die nun so langsam in den Metropolregionen, in den Straßenverkehr eintröpfeln, kann man sagen, wie fügen die sich ein in den noch existierenden ÖPNV, der ja in der Masse noch analog funktioniert?
Das ist genau die ganz, ganz große Frage, dass eben dieser, ja, althergebrachte Verkehr mit Bussen, mit Bahnen, mit Pkw zusätzlich zu den autonom fahrenden Autos wirklich funktioniert, das ist noch eine Vision für die etwas fernere Zukunft. Nach allem, was die Hersteller hier sagen, ich vermute mal, das dürfte noch tatsächlich 15, 20 Jahre dauern. Was man aber auch hört, ist eine Zahl in 10 Jahren. Ist es möglich? Das bezieht sich dann darauf, dass immer mehr Städte dahin kommen, dass sie sagen, dass sie ein Umweltproblem, dass sie ein Platzproblem haben. Und die Hersteller setzen darauf, dass Städte dahin kommen, ihre Innenstädte autofrei zu gestalten, also autofrei von privaten Autos und dann eher solche Flotten von autonom fahrenden Autos als einen wirklich öffentlichen Nahverkehr einzurichten. Die müssen dann natürlich auch umweltfreundlich mit Elektroantrieb fahren oder mit Brennstoffzelle fahren. Aber da heißt es unisono, das sei, wenn man dazu bereit ist, in den Städten schon innerhalb der nächsten 10 Jahre möglich.
Vernetztes Fahren und Digitalisierung in der Automobilindustrie, das war das Thema heute in HR Info und Netzwelt von der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt mit Lars Hofmann und Roman Warschauer. Die Sendung gibt's zum Downloaden unter hrinforadio.de und natürlich wie immer in der ARD Audiothek. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.